D-Radio Wissen 100.
Ich bin ein echter Spätzünder. So richtig. Mein erstes Mal hatte ich vor 3 Jahren. Ich hatte große Angst, war richtig aufgeregt, aber Violetta war eben ein Profi. Total ruhig und einfühlsam. Und dann ging alles total schnell. Werde ich nie vergessen. Mein erstes Mal beim Friseur, vor 3 Jahren. Davor hatte ich immer lange Haare, seitdem ich denken kann. Schon als Kleinkind hatte ich so einen blonden, lockigen Engelschopf und in der Grundschule dann eben so lange Haare, offen getragen. Ich weiß nicht warum, aber es war so und ist dann auch später so geblieben. Paulus hatte immer lange Haare, durch die Kindheit, durch die Pubertät. Wenn mal die Spitzen geschnitten werden mussten, weil die Haare irgendwie so splissig geworden sind, dann hat das Mama gemacht, ein Kumpel, die Mitbewohner oder die Freundin. Bei den Locken sieht man eh nicht, ob was schief ist. Aber dann, so mit Ende 20, ging's los. Die Haare wurden lichter, vorne über der Stirn. Irgendwann habe ich ins Spiel geschaut und sah da einen Typen mit einer Frisur wie von so einem Altrocker. Einen, der nicht wahrhaben will, dass die 70er Jahre vorbei sind. Strähnige Haare zum Pferdeschwanz, durch die die Kopfhaut durchschimmert. Da war klar, ich brauche eine Frisur. Das erste Mal in meinem Leben mit 31 Jahren. Also bin ich zu Violetta gegangen. Der Moment, als sie den Zopf abgeschnitten hat, der war sehr besonders. Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Im Friseursalon stand dann alles still, alle haben zugeschaut. Zack, ab. Super Entscheidung. Und seitdem bin ich regelmäßig beim Friseur und genieße es sehr. Haare. Die Welt ist ein Salon, heißt die Sendung heute. Friseurgeschichten gibt es in der 100. Julia Rosch ist bei mir im Studio. Und Julia, du bist oft beim Friseur, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja, also es kommt immer auf so die Haarlänge an. Ne? Also ich hatte mal kurze Haare an den Seiten rasiert, da musste ich tatsächlich alle 6 Wochen zum Friseur rennen. Ist dann ziemlich teuer auch geworden, weil ich da unter 100 Euro selten rausgegangen bin. Damit habe ich jetzt aufgehört. Ich lasse jetzt wieder ein bisschen wachsen und ja, klar.
Wie ist das für dich, Friseur? Also hast du einen Friseur, wo du immer hingehst, eine Friseurin?
Ja, ich hatte das. Ich war lange Jahre bei einem Friseur in Bonn. Das ist hier um die Ecke von Köln und bin da immer hingefahren, auch von Köln aus. Und irgendwann habe ich dann Schluss gemacht. Und das war echt hart, weil ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Ich hatte dann schon 9 sozusagen in Köln, ne? Und ich überlegt, wie gehe ich da jetzt raus? So einfach so mich nicht mehr melden. Dachte ich, ist irgendwie uncool.
Möchte
ich
auch bei der Friseurin?
Ich möchte halt auch nicht, dass jemand so mit mir Schluss macht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe ihr eine Mail. Dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, es ist vorbei, ich habe jemanden anders. Und dann hat sie gesagt, du, ich freue mich total für dich. Und dann habe ich gedacht, das war echt ein gutes Ende.
Wow. Dann war es doch so persönlich und so wichtig, dieser Friseurbesuch, dass man das nicht einfach cutten konnte.
Nee, ich war da oft und habe da viel Kaffee getrunken und Kekse gegessen und so. Das war schon schön. Also mit Verena hatte ich echt eine gute Zeit.
4 Geschichten haben wir heute Abend. Wir besuchen natürlich Friseursalons.
Genau. Wir fahren zum Beispiel erstmal nach München und treffen da die Königin von Salonien. Das ist Tina und die ist eine ganz besondere Friseurin mit einem besonderen Salon in München. Die hat da so ein kleines Königreich aufgebaut, die Tinakratie. Und da kann jeder so sein, wie er ist. Und vor allem ist sie so, wie sie ist.
Dann machen wir noch einen Abstecher in einen Hundesalon. Da wird nicht nur Bello geschoren, da laufen durchaus mal Geister durch den Salon. Und weil sie nun mal da sind, hat die Besitzerin gleich eine Schamanenausbildung gemacht.
Genau, und dann geht es nochmal nach Brüssel. Da treffen wir Aubin Kikonka. Der arbeitet dort im afrikanischen Viertel, Matongé. Und bei ihm geht es auch nicht um Klatsch oder Ähnliches, sondern bei ihm geht es um Politik. Denn Aubin kommt aus dem Kongo, er macht sich Sorgen um sein Heimatland und er will es besser machen für Land und Leute.
Felix Hood haben wir noch in der Sendung, der hat den Klopp gemacht. Der hatte schon früh Geheimratsecken und hat sich gedacht, na, das muss doch nicht sein. Ich will das nicht, geht ja auch anders. Wie das so ist, wenn einem die Haare aus dem Hinterkopf geschnitten und vorne wieder eingesetzt werden, das erzählt er uns gleich. So sieht's ja aus, die 100. Die Frisur am Mikro, Paulus Müller. Abend.
D-Radio Wissen.
Schönen guten Abend. D-Radio Wissen hier, die 100. Manchmal braucht man so kurze Fluchten aus der Realität. Mal kurz abtauchen in eine andere Welt für 1-2 Stunden. Es gibt Leute, die schmeißen sich dafür Drogen ein. Andere meditieren, wieder andere gehen zum Friseur. Ganz klar, beim Friseurbesuch, wenn es nicht irgendein dahergelaufener Fließbandschnippler ist, geht es nicht nur ums schnöde Haare schneiden. Da geht es um mehr, da geht es um Lebensgefühl, um Abtauchen eben. Im Barbershop zum Beispiel wird Männlichkeit zelebriert, woanders der Glamour und wieder woanders die totale Hipness. Ein Friseur, eine Friseurin muss mehr drauf haben als Handwerk, muss mehr bieten können als eine gute Frisur, muss irgendwie Zirkusdirektor sein, Therapeutin, Saufkumpane. Und dann ist es kein Wunder, dass so ein Salon sehr sorgsam gewählt werden sollte. Elli Fee stellt uns jetzt einen sehr besonderen Salon mit einer sehr besonderen Friseurin vor.
Es gibt diesen Moment in Frauenfreundschaften, wenn die noch relativ frisch sind. Vergangene Woche erst hatte ich den mit der Freundin meines kleinen Bruders. Wir kennen uns eine Weile, haben beschlossen, dass wir uns mögen, tasten uns langsam von den oberflächlichen zu den persönlicheren Themen vor. Der neue Küchentisch, die Urlaubsplanung für den Sommer, die letzte Folge Better Call Saul, der Stress in der Arbeit, der nervige Chef, das Gesamtgefühl. Irgendwann in diesem Prozess der Annäherung taucht eine Frage auf. Ich nenne sie die Vertrauensfrage. Schließlich geht es um ein höchst sensibles und sehr schwieriges Thema. Kennst du eigentlich einen guten Friseur hier? Kenne ich. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Später Vormittag, München-Lehel. Edle Altbauten stehen hier. Teure Cafés, Anwaltskanzleien, die Versicherungskammer Bayern. Dazwischen noch der ein oder andere ums Überleben kämpfende Tante-Emma-Laden und Tinas Salon. Ein Salon, der offiziell Salon Nemetz heißt, aber inoffiziell Salonien.
Salonien? Weißt du eigentlich, woher Salonien kommt?
Das ist Tina, die Chefin oder besser Herrscherin über Salonien.
Salonien ist nämlich ein eigenes Land. Es ist ein unabhängiges Land mit einer eigenen Staatsform, die heißt Tinakratie. Also du kannst gerne Minister werden, aber im Endeffekt wird eh gemacht, was ich sage.
Tina ist Ende 30 und nennt sich selbst die Friseuse, wogegen sich andere Friseurinnen schon lange wehren, weil es so abwertend klingt. Tina schneidet spitzenmäßig und hat ein fantastisches Händchen bei der Typberatung. Aber hier in Salonien geht es um noch viel mehr als um Haare.
Wir sind halt ein Umschlagplatz, ne? Für Menschen, Tiere, Sensationen und zufällig auch gute Haare.
Ich empfehle diesen Umschlagsplatz tatsächlich gerne weiter, auch an die Freundin meines kleinen Bruders. Aber immer mit dem Zusatz, sei offen. Für Tina und alles, was in ihrem Salon passiert. Und
also so, wir sind ja nicht der klassische Mittagspausenfriseur. Weiter uns dauert es halt alles ein bisschen länger.
Genau, das Wichtigste. Bring Zeit mit. So, hier bin ich.
Morgen.
Eine halbe Stunde zu spät. Macht nichts. Tina ist beschäftigt.
Machen Sie einmal zur Shampoo-Bowl, bitte.
Eine Kundin um die 40. Kurzhaarschnitt. Tina selbst trägt heute einen Blazer zur Jeans, einen Nasenring zum Anstecken und hat ihre langen blonden Haare rosa getönt. Gute Kombi.
Also zum Vertrauensaufbauen sind meine pinken Haare für klassische Kunden jetzt nicht unbedingt das bestgeeignete Mittel. Ich habe mich nur entschieden, ich kann das machen.
Klar, schließlich ist Tina keine Anwältin, eher ein Phänomen. Sie ist Dompteurin, Seiltänzerin und Clown in Personalunion. Streng, beeindruckend und lustig gleichzeitig. Wobei, Salonien mit einem Zirkus zu vergleichen, ist falsch. Schließlich sind auch Kundinnen wie ich mehr als nur Zuschauer. Wir werden von Tina oft verzückt, aber auch ab und an verschreckt. Wir sind Teil der Show. Früher hat Tina die Leute auf den Clubtoiletten frisiert. Deswegen kommt ein Teil ihrer Kundschaft immer noch aus der Szene. Manege frei also und Boxen laut. Für einen Tag in Salonien. Dem Ort, an dem nicht nur frisurentechnisch alles möglich erscheint. Wie in einer Clubtoilette ja übrigens auch.
Einen Kaffee? Kaffee?
Sehr, sehr gerne.
Weißt du, wo das ist?
Nee, aber...
Hat er viel Vergnügen.
Tinas Salon hat maximal 50 Quadratmeter. Drei Schnittplätze liegen einander schräg gegenüber. Gewartet wird auf der Fensterbank und auf einem Sessel. Wer gerade von Tina frisiert, gefärbt oder geföhnt wird, hat über den Spiegel den ganzen Laden im Blick. Und eine Drehung genügt, um mit dem ganzen Laden auch gleich ins Gespräch zu kommen. Zeitschriften liest hier folglich niemand. Dann kommt Christian rein, Anwalt und Stammkunde in Salonien.
Ja, schon ewig. Wir versuchen es immer wieder zu rekonstruieren, aber ich weiß es nicht. Mir kommt es vor wie 20 Jahre.
Sind dann vielleicht erst so 12 oder
13. Tina telefoniert, Klassiker.
Ohne Termin komme ich nicht, also das würde ich nämlich niemals trauen, aber mit Termin ist es auch immer so, dass man ganz lange warten muss, aber das ist auch sehr lustig zum Teil. Also wird ja meistens mit Wein oder ähnlichem versüßt und guter Gesellschaft.
Aber doch nicht mittags um 12.
Steht da draußen so ein kleiner LKW und da steht drauf Malermeister Klecksel. Zuverlässig, günstig, schnell? Natürlich nicht.
Es ist ja sozusagen ein Happening hier, also so wie beim Arzt, sondern der Wartebereich ist immer sehr lustig.
happening, das heißt, während ich innerlich sinniere, ob mir rosa Haare auch so gut stehen würden wie Tina, unterhalte ich mich mit Christian über die Panama Papers, über die Moral- und Schamgrenze bei Mächtigen und bei Christians Klienten, unter denen sich tatsächlich mal Franz Beckenbauer befand.
Und alle anderen wollen halt auch sich selber bereichern und er wollte halt diese beschissene WM herholen.
Tina murmelt zwischenrein, dass sich rosa Farbe auch wieder rauswäscht und ich mich nicht so haben soll. Und wir plaudern und plaudern.
Wir unterhalten uns jetzt über völlig unwichtige Dinge, finde ich.
Und nach einer halben Stunde warten ist Christian tatsächlich dran. Ein Privileg, dass er sich ertreut hat, sagt er, relativ schnell drankommen. Er nimmt Platz auf dem Stuhl vor Tina.
Das, was zu viel ist, ist das hier.
Und oben auch. Also ich finde es oben inzwischen
auch. Du willst es wieder höher tragen jetzt.
Ganz kurz geht es zwischen Tina und Christian um Christians Haare. Dann um einen Frisurentrend aus den 90ern.
Frosty Tips hieß es in den 90ern. Kennst du noch Frosty Tips? Haben wir jetzt nicht gemacht.
Tinas Freundinnenwochenende in Kitzbühel.
Und natürlich sind wir ungenutzt mit diesem Board wieder nach Hause gefahren.
Und schließlich einen Pickel, den Tina auf Christians Hals entdeckt.
Ach, lass mich doch.
Nee, was heißt das? Lass mich doch. Dann lass mich doch, das sollte ich sagen.
Stille.
Du hast jetzt erst gesagt, nee, au, au, au.
Jetzt kannst du mal einmal ein bisschen männlich sein?
Nee.
So läuft das hier. Jeder gibt etwas von sich preis. Egal wie oberflächlich und zusammenhangslos. Das ist der Eintritt und Tinas Konzept und sie selbst erzählt am meisten.
Und sobald du dich auch ein bisschen nackig machst mit sehr persönlichen Geschichten oder auch mit eigenen persönlichen Unsicherheiten, haben die Leute das Gefühl, dass sie, also wenn du dich angreifbar machst, machst du dich auch sympathisch.
Aber du machst es ja jetzt nicht nur aus im Kalkül, also du kommst eine Schauspielerin.
Ich trage natürlich auch mein Herz auf der Zunge. Das ist halt auch so. Und da habe ich mir oftmals Gedanken drüber gemacht, aber wer mich richtet wegen solchen Intimas, hat wohl vielleicht selber irgendwie ein Problem, oder? I don't care. Und seitdem lebt sich's auch ein bisschen einfacher.
Als ich Tina kennengelernt habe, hatte sie gerade ihre bürgerliche Phase. Feste Beziehung, Hund, Sonntag spazieren gehen. Das ist vorbei. Sie ist Single, am Sonntag oft verkatert, den Hund hat sie verkauft. Eine von vielen Phasen, die kamen und wieder vorübergingen. Tinas neuester Spleen, die SM-Szene. Seit ein paar Monaten geht sie auf Fetischpartys und organisiert einen Stammtisch für, Achtung, Sapiosexuelle und Ästheten. Menschen, die Intelligenz erotischer finden als Bauchmuskeln.
Ich war jahrelang immer, egal wo ich war, der Friseur. In der Fetischszene bin ich endlich mal die Tina. Das gefällt mir natürlich auch gut, weil da geht es um den Wert, den ich einbringe in diese Kultur, der nichts mit meinem Skill zu tun hat, dass ich halt super Haare mache. Sondern geht es um mich, wer ich halt bin, wie ich halt mit den Leuten bin und dafür schätzt man mich.
Tina sucht, und zwar sich selbst. Klar, wir tun das alle ständig. Uns selbst suchen, neue Dinge ausprobieren. Aber Tina macht das mit System oder schlicht immer, immer wieder. Reintauchen, raustauchen, weiterschwimmen. Nach 1,5 Stunden in Salonien, meine Entscheidung für die rosa Haarfarbe ist ganz nebenbei bei einer Zigarette gefallen, merke ich, der Zweck von Salonien ist, dass es hier Bestätigung für alles gibt. Rosa Haare, Fetischpartys oder bestechliche Fußballgrößen vor Gericht raushauen. Alles ist erlaubt, solange man es teilt. Tina fordert die Bestätigung natürlich auch für sich selbst ein und für das Leben, das sie gerade führt. Sie verteilt sie aber auch an ihre Kunden und alle Leute, die hier abhängen. So kommt es, dass selbst der oberflächlichste Schnack eine Verbindung schafft. Zwischen Leuten, die sich vielleicht noch nie vorher gesehen haben. Einzige Bedingung, du musst dich drauf einlassen.
Ich muss mich schon ganz schön anstrengen, dass ich hier mir meine Blase bauen konnte, in der ich so sein darf, wie ich bin. Man nennt es in der heutigen Zeit Authentizität.
Bist du hier authentisch?
Auf jeden Fall. Also auch wenn ich meine Rollenverhalten habe in der jeweiligen Gruppendynamik, je nachdem wer da ist. Jedoch freue ich mich, dass auch meine Rollenverhalten wirklich total authentisch sind. Also wenn ich hier den Zirkusdirektor mimen muss, weil hier viel los ist und die Leute einfach Ansagen brauchen, um safe zu sein, ist es trotzdem immer noch, bin es immer noch ich.
Ich will heute etwas Irres, aber nur ein bisschen. Casual Irre. Und zum Wieder-Rauswaschen. Und wahrscheinlich hat Tina längst gecheckt, was das bedeutet. Nämlich, dass ich im Nebenjob Bedenkenträgerin bin. Sei es drum. Meine Haare hängen im Waschbecken. Dennis steht hinter mir und manscht irgendwas an ihnen herum.
Noch arbeitet da was.
Was denn?
Ja, es soll ja so ein bisschen rosa werden.
Er erzählt mir von seinen Auftritten als Travestiekünstler in New York, dem ältesten Münchner Schwulenclub.
und von der Schwierigkeit, verschiedene Rollen zu spielen.
Wenn ich nachts zum Beispiel unterwegs bin, bin ich ein Stück weit ein sarkastischer, ironischer Typ. Das bin ich jetzt vielleicht so untertags ein bisschen weniger.
Da hält Dennis Tina den Rücken frei, geht ans Telefon, kocht Kaffee und sagt ihr, wenn jemand schon wirklich, wirklich, wirklich lange wartet. Dennis ist Anfang 20, war erst an der Schauspielschule, dann Azubi bei Tina. Jetzt ist er fertig und will so bald wie möglich die Stadt verlassen. Am besten gleich das Land.
Meine Eltern sind Münchner, ich bin Münchner, ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden, bin hier aufgewachsen, ich mein Leben lang hier verbracht. Ich liebe München, ich liebe es wirklich. Aber ich muss hier raus, ich bin zu jung, um nicht zu gehen. Weil ich mir halt denke, ich brauche wieder Herausforderungen, ich bin so satt.
Nach Amsterdam zieht es Dennis oder nach New York. An Tina liegt das nicht, sagt er, sondern an ihm. Und ich frage mich, ob ich nicht auch ein bisschen mehr um mich selbst kreisen sollte. Und das wäre es ein Schlüssel dazu, fragt Dennis.
Die Sache ist, wie wichtig sind dir einfach gewisse Faktoren deiner Optik? Solche Sachen.
Das klingt total oberflächlich. Aber vielleicht sind Haare, Frisuren, eben diese Faktoren meiner Optik ja auch ein Spiegel dessen, wie sehr ich selbst bin. Oder zumindest die Person, die ich gerne sein will. Und vielleicht ist es egal, ob man eine Rolle spielt, wie Dennis, nachts oder einen Nasenring trägt wie Tina. Authentisch ist, wer weiß, was er gerade tut.
Oh mein Gott, ihr bitt rosa.
Ihr bitt.
Komm, das ist schwer.
Jetzt bin ich eben rosa. Tinas Farbe.
Ja,
vorne im Salon brummt es. Tina hat die Musik aufgedreht. Christian ist gegangen. Auf der Fensterbank sitzt Jörg, ein Integrationspädagoge, der trotzdem ab und an bei Tina Haare färbt. Aha.
Ja, weil Haare färben so eine chemische Geschichte ist und ich Leistungskurs Chemie in der Schule hatte.
Das ist leider so witzig.
Das ist kein Scherz, das ist ja wirklich so. Deswegen haben wir so eine Sprache gesprochen. Ne?
Während Jörg also auf der Fensterbank abhängt, sehe ich das Ergebnis meiner Farbdusche in der Nachmittagssonne, die durch das Ladenfenster scheint. Nicht rosa, eher rot. Messing, sagt Tina und schneidet mir schnell den Pony nach. Passt auch.
Was heißt macht es? Was heißt geht dahin überhaupt? Nicht schlagen.
Geil, oder?
Frisuren sind hier kein abgeschlossenes Produkt, das man kaufen kann. Typ- und Rundumerneuerungen dauern, nicht nur äußerlich bei Frisuren, auch im Gesamtsystem Mensch. Tina ist das beste Beispiel dafür. Sie war schon alles. Tänzerin, Kosmetikerin, hat so ziemlich jede Sportart ausprobiert und geht jetzt eben in Latex tanzen. Im Zweifel geht es in der nächsten Session einfach weiter. Haar um Haar, Schicht um Schicht. Bei mir funktioniert das. Ich spüre das Messing förmlich auf meinem Kopf und begutachte mich heimlich in einem der vielen Spiegel im Salon, während Tina uns alle mit kleinen Humusbroten versorgt. Alle rauchen. Dann kommt Julia. Essen? Auch sie bekommt erstmal ein Humusbrot.
Lieber saufen.
Ja, die Frau war nicht da und er wusste nicht, um was es geht, deswegen habe ich jetzt nur mal die mitgenommen.
Julia hat Prosecco dabei vom Weinhändler um die Ecke. Tina ist der Stammkundin und schickt auch ihre Kunden gerne hin.
Wenn Menschen noch nie hier waren, zur Tür reinkam, hallo, ich habe hier einen Termin. Und Tina erstmal sagt, ja, kannst die Jacke anlassen, da drüben ist der Weinhändler. Die Gesichter waren unbezahlbar.
Ja, das ist Marketing. Das ist alles Marketing.
Richtig geil.
Tina weiß eben, welche Knöpfe sie beim Menschen drücken muss und wer sich willkommen fühlt, wenn er erstmal für die Friseuse Stoff besorgt. Mich hat sie übrigens noch nie zum Weinladen geschickt. Ob sie mich heimlich komisch findet? Egal. Wir stoßen erstmal an, Prosecco Friday. Tina schneidet, färbt und unterhält gefühlt alle gleichzeitig. Jörg sinniert.
Jemand im Blonden, die Haare in Aspekten bananengelb zu färben.
In der Playlist läuft zum vierten Mal heute Solid as a Rock. Tina tanzt jetzt in der Mitte des Salons, zückt das Glätteisen und sagt irgendwas von Bob Ross. Jörg dichtet darauf irgendwas von The Joy of Ironing und alle lachen sich schlapp. Wir diskutieren darüber, warum Julia, die seit neuestem in einer Brauerei arbeitet, im Büro keinen Lippenstift trägt.
Ich hab vorhin nichts ab.
Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du Probleme in deiner Arbeitsstelle bekommst, wenn du roten Lippenstift trägst.
Probleme nicht, aber ich muss mir den ganzen Tag anhören, was ich denn da tue.
Warum?
Also was ich denn da trage.
Also erstmal, who cares? Soll ich dir sagen, wer ich meine ganzen Barbie hier lasche? So, da könnt ihr mal ein bisschen eifersüchtig werden. Das ist die Hedgefonds Barbie.
Und die neue, die ist auch der Knaller. Das ist die Investmentbanker Bitch. Die ist in der Männerdomäne und die rocken's mit der Fashion. Was ist denn los?
Und wie auf Bestellung taucht sie irgendwann auf. Die Investmentbanker Bitch ist tatsächlich gestylt wie eine Eins und trägt Lippenstift und hat eine Flasche Prosecco dabei. Wir nehmen sie herzlich auf in Salonien und stoßen an. Nur Tina hat gerade einen kurzen Durchhänger.
Jetzt habe ich Mittagsmüdigkeit. Es war um 17 Uhr. Weißt du, was immer hilft? Lippenstift hilft immer.
5 Minuten später ist sie wieder auf den Beinen. Solid as a rock eben. Lippenstift. Jörg sagt, Freitag ist einfach der beste Tag. Ich bin gespannt, was die Freundin meines kleinen Bruders zu den Messinghaaren sagt. Eine Session in Salonien empfehle ich ja jedenfalls sehr. Natürlich mit dem entsprechenden Disclaimer. Cheers!
Elifee war bei der Queen von Salonien im Friseursalon Nemetz in München.
D-Radio Wissen 100.
D-Radio Wissen, hier die 100. Haare, die Welt ist ein Salon, heißt die Sendung heute. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein.
Ja, rein spaziert. Na, Fienchen? Und heute die Sommerfrisur?
So ist es.
9 mm oder 7 mm, mal sehen. Brauchen wir nur noch Fini und dann kann es losgehen.
Super, Fini. Guck mal, wie toll. Schön auch am Hintern. Alles sauber, herrlich. Fini kann echt gut vorwurfsvoll gucken,
ja,
ne?
Ja. Jetzt werden die Pfötchen noch unten freigeschnitten. So, Fienchen, guck mal, das sieht doch schon toll aus. Fini, schon voll der Profi, steht bei den Pfoten wie eine Eins. Das ist nicht bei jedem Hund so. Gerade Pfoten ist irgendwie so das empfindlichste Organ der Hunde. Da sind viele sehr, sehr, sehr empfindlich. Aber Fini macht es toll. So, noch die Rute und das Gesicht. Dann haben wir es. Super, Fini, du bist die Beste. Guck mal.
Ist ganz schön was zusammengekommen, findest du nicht?
Ja. So dick ist die Fini gar nicht, ha? Huh?
Nein, ganz
nur
schlank.
Haare. Der Sommer kann losgehen, Fini.
Aber echt, gut sieht's aus, Fienchen. Fienchen ist nämlich jetzt bei mir im Studio und mit ihr Insa Backe, 100-Reporterin und eben Fienchens Herrchen. Wir wollen heute über diese besondere Hundefriseurin reden, die wir gerade schon gehört haben. Insa, wie lange gehst du mit Fini denn schon zu Patricia?
Also ich schätze so 3 Jahre. Ich habe ja Fini geerbt und am Anfang habe ich noch gedacht, ach, das brauche ich doch alles gar nicht. Das mache ich doch selber. Ich schneide die Haare einfach. Das muss doch gehen. Und dann sah Fini aber leider ein bisschen strubbelig aus, immer wenn ich Hand angelegt hatte. Dann haben mich auch einige drauf angesprochen. Sieht doof aus.
Warum muss der Hund überhaupt die Haare geschnitten kriegen? Also das kennt man doch auch, dass Hunde so lange Haare haben und es gut geht.
Ja, das stimmt. Aber bei Fini würden die wachsen und wachsen und wachsen. Die ist ja ein Zwergschnauzer und die haben keinen Fellwechsel. Das heißt, nicht so saisonal alles von alleine abwerfen. Die muss halt getrimmt werden. Manche Leute trimmen die Schnauzer und ich lasse sie halt scheren, wie so ein Schaf. Ja, und das musste dann auch immer mal, vor allen Dingen im Sommer, für sie sein.
Wie bist du auf Patricia gekommen?
Die habe ich zufällig getroffen. Und zwar, als ich mit Fini einen Spaziergang durch so einen Kölner Park gemacht habe. Da hat die mich angesprochen. Sie hätte sich gerade mit dem Laden selbstständig gemacht und die fuhr so auf ihrem Fahrrad durch die Gegend, hat Flyer verteilt. Und ich weiß noch, dass mir da aufgefallen ist, dass die so super gut gelaunt war. Die war total fröhlich, so dynamisch und die hatte auch direkt zu Fini einen guten Draht.
Okay, das muss man sagen, das ist was Besonderes. Fini ist erstmal skeptisch eigentlich so, ne? Ein bisschen
ja,
scheu.
Ja, das, so kann man das auch sagen. Die ist total scheu sogar, aber bei Patricia war sie irgendwie sofort zutraulich. Da habe ich gedacht, ey super, das passt, da gehe ich mal hin. Und das war genau die richtige Entscheidung. Ich war viele, viele Male dort. Also insbesondere im Sommer, damit Fini dann die Matte von ihr runtergesäbelt kriegt, weil Fini mit Hitze überhaupt nicht umgehen kann. Und das war da im Laden auch immer total locker und witzig, bis zu einem ganz bestimmten Tag. Da kam ich in den Laden und Patricia war völlig durch den Wind.
Warum? Was war los an diesem einen bestimmten Tag?
Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. War alles vorher ganz normal. Aber als ich dann drin war im Laden, war Patricia ganz seltsam nervös und total blass auch und echt wortkarg im Vergleich zu sonst. Und dann hat sie auch immer telefoniert und war total ernst. Also du musst dir vorstellen, eigentlich war das alles ganz normal am Anfang. Ich sollte Fini auf die Arbeitsplatte stellen und dann auch festhalten. Habe ich auch gemacht. Und dann stand ich mit dem Rücken zu Patricia und plötzlich hörte ich dann nur noch so, raus, alle raus, alle raus, alle müssen raus.
Okay, ihr wart aber gerade erst in den Laden reingekommen, ne?
Ja, ja, ich habe dann auch gedacht, was ist denn jetzt los? Und als ich sie dann gefragt habe, da sagte sie, ja, das hätte jetzt gar nichts mit mir zu tun. Ich habe mich natürlich angesprochen gefühlt, aber das wäre was anderes, das ist eine lange Geschichte und so. Und ich soll sie mal bitte nicht für bekloppt halten.
Wir wohnen ja hier an den alten Stadtmauern in Köln, in der Südstadt. Und man soll sich nicht wundern, hier läuft so einiges an Seelen umher. Vom Römer bis zum Juden war hier alles dabei.
Oha, also sie redet von Seelen, das heißt, sie meint Geister?
Genau, sie meinte also wirklich nicht mich, sondern irgendwie Seelen, Geister, die unterwegs gewesen sind bei ihr in der Wohnung. Und ich war total überrascht und ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen verwirrt. Also bis zu diesem Tag hatte ich nämlich nur negative Erfahrungen mit Leuten gemacht, die so unterwegs waren. Ich habe echt fiesen Mist erlebt. In meiner Familie ist sogar jemand gestorben, weil er einem Heiler in die Hände gefallen ist. Der wollte den mit schamanischen Methoden vom Krebs heilen und da erspare ich dir jetzt mal die Details.
Das hört sich nach einer krassen Geschichte an, ja.
Allerdings. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben, dass so ein gebildeter Erwachsener damals bei uns zu Hause mit so richtig reichlich Lebenserfahrung einfach jegliche Menschenkenntnis über Bord wirft, inklusive seines gesunden Verstandes. Und der hat dann auch die Kommunikation zu uns eingestellt, zu seiner eigenen Familie. Also Nachfragen waren überhaupt nicht mehr erwünscht.
Wenn du das alles erlebt hast, dann kann man sich ja vorstellen, das mit Patricia da hat dich erstmal wahrscheinlich erschreckt oder so.
Total. Also ich habe gedacht, oh nein, doch nicht sie. Also es kann doch nicht sein. Aber wir haben uns darüber länger unterhalten und haben das Gespräch letzte Woche dann auch nochmal Revue passieren lassen und uns intensiver darüber ausgetauscht.
Bei mir war ein Portal. Ich bin damals umgezogen hier in eine Wohnung hier in der Südstadt und konnte überhaupt nicht mehr schlafen, weil die bei mir durchs Schlafzimmer gelaufen sind.
Wer sind die?
Die Seelen. Die, ein normaler Mensch würde sagen, die Geister sozusagen, ja. Dann habe ich schon gemerkt, in meinem Haus stimmt was nicht. Also du hast das schon irgendwie gefühlt. Man konnte jetzt nichts sehen, aber du fühltest, du konntest nicht schlafen. Du bist todmüde nach Hause gekommen und plötzlich warst du hellwach in deinem Bett. Irgendwas hat sich hin und her gewälzt. Die Lampen gingen plötzlich an. Ja, ich bin nach Hause gekommen und dann war irgendeine Lampe an oder eine Kerze. Da denkt man ja meistens, man hat die Kerze aus Versehen angelassen, aber ein Teelicht brennt nach 2 Stunden aus und ich bin nach 10 Stunden nach der Arbeit wieder nach Hause gekommen und das Teelicht war an. Na, und der Hund fing auf einmal an, sich mitten in die Küche oder ins Wohnzimmer zu stellen und blind irgendwas anzuknurren und irgendwo hinzugucken. Im ersten Moment, man ist ja so immer, man hängt ja im Verstand fest und erwartet ja nichts, sondern denkt dann, ach, jetzt guckt er vielleicht irgendwie in der Scheibe, reflektiert sich was, wo er dann sein Spiegelbild irgendwie anbellt oder anknurrt. Und dann da bin ich auch immer hin, habe das kontrolliert, aber nein, da war nichts. So, und dann immer mehr Sachen habe ich wahrgenommen, wo ich gedacht habe, jetzt musst du irgendwie ein Werkzeug finden, das dir hilft, damit klarzukommen. Und dann habe ich glücklicherweise meine gute Lehrerin und Freundin, die Elisabeth Hauser, kennengelernt. Und die hat mir dann geholfen, mit diesen ganzen Sachen, die ich so wahrnehme, umzugehen.
Aber es war jetzt nicht diese Elisabeth Hauser, die genau in dem Moment angerufen hat,
also
oder?
Ich habe das vermutet und Patricia hat mich nur lächelnd angesehen. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau.
Also Insa, für mich klingt das alles total strange. Also ich würde sagen einfach, dass ich für sowas viel zu skeptisch bin. Irgendwie Übernatürliches finde ich ganz, ganz toll, aber in Serien halt oder in Büchern, in Filmen. Für mich ist das dann irgendwie Fiktion. Also ich glaube, ich könnte das nicht in dem Moment, was du da erlebt hast.
Ja, also auch dann mit meiner Vorgeschichte.
Genau.
Ne? Das waren echt so 2 Welten, die so mit Karacho aufeinander gekracht sind. Einerseits die Patricia, die ich da über Jahre dann schon kannte, so fröhlich, bodenständig, offen, lebenslustig. Und dann plötzlich der gleiche Mensch, aber blass, angestrengt, redet ganz andere Sachen, hat die Nacht mit ruhelosen Seelen von toten Soldaten verbracht. Das habe ich überhaupt nicht übereinander gekriegt.
Viele verstorbene Seelen, die werden quasi überrascht, was weiß ich, jetzt im Zweiten Weltkrieg wirst du jetzt von einer Bombe getroffen, dann weißt du in dem ersten Moment gar nicht, dass du tot bist und du läufst dann weiter durch die Gegend. Manche Geister, die wissen nicht, dass sie tot sind und laufen deswegen durch die Gegend, manche wollen noch was erledigen oder auf einen Verwandten noch weiterhin aufpassen, die wollen noch nicht gehen, andere wiederum haben Angst, ins Licht zu gehen. Und so kommt es dann halt, dass nicht jeder Verstorbene dann ins Jenseits hinübergeht, sondern hier noch auf Erden weilt. Wenn die dann merken, aha, da ist jemand, der kann mich sehen oder der kann mich hören oder fühlen, die freuen sich dann auch. Das ist auch nicht, dass so Seelen immer böse sind. Oft hat man ja den Gedanken so, oh mein Gott, da sind jetzt Geister, die tun mir was. Nein.
Ja, Fragen in meinem Hirn noch und nöcher. Die erste vielleicht mal, wie hat sie denn gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass sie, wie sie sagt, was wahrnehmen kann?
Ja, ich habe ja genauso wie du jetzt da sitzt, habe ich ja da gestanden und mich genau das auch gefragt. Ich meine, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann hat das im Allgemeinen nachvollziehbare Gründe, bei dir wahrscheinlich auch. Mhm. Ne? Das ist
Stress
beruflich
vielleicht.
Oder privat, genau. Irgendwas, ja genau, da läuft was krumm. Ich käme überhaupt nie auf den Gedanken, dass da was anderes dahinter stecken könnte. Und das habe ich Patricia auch gesagt. Und sie meinte, dass das eben bei ihr zu Anfang auch nicht anders war.
Am Anfang habe ich jetzt bei mir auch gedacht, ach, ich wälze mich hin und her, weil ich irgendwelche Gedanken noch habe, die ich tagsüber noch nicht abschließen konnte. Aber dann, wenn du in der Nacht dann angegriffen wirst und tatsächlich Sachen auch siehst,
angegriffen?
Ja, dass dann irgendwelche Seelen quasi auf dir landen und dich dann wirklich aufschrecken. Und du
merkst das körperlich?
Körperlich merkst du das. Also, ja. Und dann habe ich die Elisabeth gerufen und sie hat sich das dann angeguckt und dann ist sie dann nach Hause gegangen, hat eine schamanische Reise gemacht und ist dem Thema auf den Grund gegangen. Danach sind die nicht mehr wiedergekommen. Also schamanische Reise, das ist das Werkzeug des Schamanens. Und das kann man sich so vorstellen, also der Schamane ist ja der Mittelsmann zwischen unserer materiellen Welt und der geistigen Welt. Also wir leben ja in der materiellen Realität. Es gibt aber noch viele, viele andere Realitäten. Nicht nur eine, mehrere, die unsichtbar sind, die man auch nicht anfassen kann und die wir normalerweise sehen würden, wenn wir das nicht im Laufe der Jahre, der Evolution, der Generation, wenn uns das nicht irgendwie verloren gegangen wäre. Jeder kann es lernen und es ist das Werkzeug des Schamans.
So, jetzt schüttelt sich Fini hier schon. Hoffentlich sieht sie nicht Geister oder so. Bleiben wir mal bei den Schamanen. Also das ist ja eine Sache, die gibt es irgendwie in Naturreligionen, bei Indianern und so weiter. Also ganz häufig sind dann sowas wie eine Kombination aus Heiler und Priester, Verbindung zu einer höheren Welt. Die essen oft auch irgendwelche Pilze und haben dann Halluzinationen, fliegen ab. Und da sind wir im Bereich Glaube, oder?
Ja, also für mich ist das ja auch eine total fremde Welt, ne? Und ich meine, man liest darüber, man hat ja auch schon viel gehört, Völker, in denen Trance was ganz Normales ist, die auch noch ganz viel Wissen haben rund um Kräuter und Texturen und so. Das wurde ja über Generationen weitergegeben. Bei uns ist es irgendwann mal flöten gegangen, aber woanders gibt's das eben noch. Ich fand das dann irgendwann interessant, weil eben sie das anders vermittelt hat. Sie hat nicht so einen Absolutheitsanspruch, sie ist so eine lebenslustige Person.
Also ist nicht jemand, wo man wegrennen würde, wenn man das erlebt, sondern irgendwie, okay.
Ja. Und die ist auch nicht so weltfremd irgendwie, die ist bodenständig, offen und ich hatte ja durchaus Wut, ich war einigermaßen entsetzt über das, was damals bei uns passiert ist und so und das war richtig gut von ihr, sie hat das irgendwie gut hingekriegt, dass sie mir so vermittelt hat, ey, ich bin genau wie du, ich stehe hier mit beiden Beinen im Leben, ich muss hier nicht rummissionieren, ich mache das einfach. Und ich habe dann noch so ein bisschen nachgefragt und wollte wissen, wie denn das zum Beispiel geht, wenn sie so eine schamanische Reise macht.
Und das sieht so aus, indem man sich, wie früher die Indianer, mittels Trommelschlägen in einen Trance-Zustand sozusagen versetzt, um dann mit diesen anderen Realitäten in Verbindung zu treten. Der moderne Schamane von heute, der nimmt dann nicht mehr die Trommelschläge. Man hat jetzt auch nicht immer einen da, der für dich trommeln kann. Dann kann man sich einfach die Trommelrhythmen von der CD holen. Die sind auf 220 Beats per Minute eingestellt und versetzen dann den Schamanen in den Alpha- oder Theta-Zustand. Genau ähnlich wie bei der Meditation, wo die Gehirnströme langsamer fließen. Und so bist du dann quasi in Trance und kannst dann in diese andere Realität eintreten und da dein Problem vortragen, Fragen stellen und dann auch Antworten kriegst du dann, die über den Verstand, über das Ego hinausgehen.
Also was ich nachvollziehen kann, Insa, ist dieser Trommelbeat, also das kenne ich aus der Disco. Ich kann mich auch so in sowas wie eine Trance tanzen und da kann man schon vorstellen, dass so ein Trommelbeat was mit einem macht, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Wenn man das länger hört und dann auch offen für diese Thematik ist, dann könnte da was gehen, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das alles ist ja nichts Neues.
Der Schamanismus ist eine ganz uralte Methode, die einfach im Laufe der Jahre immer mehr verloren gegangen ist. Aber dennoch wird sie immer noch praktiziert und in allen Ländern ist sie vorhanden. Das ist wie eine Ausbildung und da lernt man die einzelnen Praktiken, die einzelnen Methoden, wie man sich in einen Trance-Zustand quasi mithilfe der Trommelrhythmen versetzt, um dann mit den verschiedenen Realitäten oder mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten.
Und das sogar in einem Hundesalon mitten in Köln.
Ja, so ist es. Patricia, die macht das echt gut und die hat auch seit einiger Zeit jetzt damit ein zweites Standbein aufgebaut sogar.
Einen schamanistischen Tempel oder einen Laden für Schamanismus oder sowas?
Ja, auf eine Art. Sie hat ja eine Ausbildung gemacht und dann zusammen mit ihrer Freundin und Lehrerin Elisabeth, die das Ganze ja schon ziemlich lange professionell betreibt, hat sie in Sachen Schamanismus und Tierkommunikation sich selbstständig gemacht.
Ich habe ganz viele Hunde halt auch durch den Hundesalon, wo man mit einem normalen Hundetrainer jetzt nicht mehr weiterkommt, weil das Problem einfach nicht an der Erziehung liegt, sondern weil das irgendein tiefer sitzendes Problem ist. Sei es, ob der Hund misshandelt wurde oder ein Trauma hat oder er hat ein psychisches Problem, weil der irgendwie entführt wurde in Rumänien und dann, also es gibt so viele Sachen und da kann ja kein Tiertrainer helfen, weil es keine Erziehungssache ist. Und da gehst du hin und machst mit diesem wundervollen Werkzeug, kannst du so viele Sachen auflösen und so vielen Tieren helfen. Nicht nur Tieren, du kannst auch vielen Menschen helfen. Es ist einfach, es ist genial.
Also Insa, ich muss echt zugeben, bei mir sträubt sich da noch einiges und ich bleibe skeptisch. Und ich finde es auch irgendwie schwierig, vor allen Dingen, weil du es ja auch gesagt hast, wenn sowas Menschen passiert, kann es gefährlich sein. In dem Punkt muss man jetzt sagen, es geht um Hunde und dann funktioniert das vielleicht auch.
Du, ja, also mir geht es ja ganz ähnlich wie dir, aber für mich ist Patricia wirklich jetzt eine Frau mit besonderen Fähigkeiten und sie ist eine prima Hundefriseurin für Fiene. Außerdem ist sie ja mit all dem, was sie tut, gar nicht missionarisch, ne? Habe ich ja schon gesagt. Ich höre ihr da jetzt mittlerweile auch gerne zu und da, wo ich dann nicht weiterkomme selber, da lasse ich das auch einmal. Sie zwingt ja auch nicht. Und wenn du mal einen Hund hast oder auch dich selber die frisurmäßig irgendwie, ne, dann gehst du einfach mal hin und hörst dir das selber an. Ich glaube, das Beste.
Irgendwie so ein Einblick in eine interessante Welt, die man sonst nicht kennenlernt, ne? Fiene, komm mal her. Ich wollte dir noch Tschö sagen. Ach, jetzt schläft sie. Danke, Insa, dass du die Geschichte erzählt hast.
Gerne, tschüss.
D-Radio Wissen 100.
Brüssel. Das ist für die meisten der Ort, wo schwarze Limousinen vor glänzenden Glasbetonfassaden vorfahren. Der Ort der EU-Institutionen. Oder in der letzten Zeit vielleicht der Ort mit Molenbeek als Sinnbild für gescheiterte Integration. Wir besuchen jetzt ein Viertel, von dem man sonst nicht so viel in den Medien hört. Matonge. Dort hat man das Gefühl, man ist irgendwo in Afrika, obwohl man nur gerade um eine Straßenecke gebogen ist. Zuerst war es das Viertel der Kongolesen. Mittlerweile trifft man hier Menschen aus ganz Afrika. Bars und Restaurants gibt es hier, Lebensmittelgeschäfte mit afrikanischen Spezialitäten, vor allem aber Friseursalons, einer nach dem nächsten. Vera Pacher hat Aubin Kikonka getroffen. Er ist mehr als ein Friseur. Er schneidet Haare, hat aber gleichzeitig eine Mission. Er will die Probleme im Kongo lösen, seine Heimat. Bei ihm wird nicht der letzte Promi-Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Bei ihm, da geht es um Politik.
Die Leute, die da an der Macht sind, die töten von morgens bis abends.
Das ist Aubin Kikonka.
Die haben Waffen benutzt, um an die Macht zu kommen. So jemand wird niemals einfach so seine Macht abgeben. Niemals.
Aubin ist 44 Jahre alt, trägt Jeans im Used Look, hat eine kleine Narbe neben der Nase und dunkle, ernst blickende Augen. Er schneidet gerade einer seiner Stammkundinnen die Haare. Josiane trägt ihre Krausenhaare kurz. In der einen Hand hält er einen elektrischen Haarschneider, in der anderen hält er einen Pinsel, mit dem er entweder die Haarreste wegputzt oder Gesagtes unterstreicht. Er spricht über seine Heimat, den Kongo und dessen Probleme, die ihm schlaflose Nächte bereiten. Als ich Aubin das erste Mal getroffen habe, hat er sich mir als Präsident von Bana Kongo vorgestellt. Eine Bewegung, die sich von Brüssel aus gegen die Regierung der Demokratischen Republik Kongo einsetzt. Und weil sich hier bei Aubin das Haare schneiden und die Politik vermischen, heißt auch sein Friseursalon so. Bana Kongo, hier mitten in Brüssel.
On a créé ce mouvement pour sensibiliser les Congolais de la diaspora.
Wir haben die Bewegung gegründet, um die kongolesische Diaspora und auch die Kongolesen in Kinshasa auf die Probleme in ihrem Land aufmerksam zu machen. auf das, was schief läuft, aber auch auf den Reichtum und die Werte. Damit es alle mitbekommen und sich dafür einsetzen, das Land aus dieser Sackgasse zu holen.
Pour faire sortir ce pays de l'impasse. Après 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Ich sitze in einem Salon mit apfelgrünen Wänden. Die Spiegel lassen ihn etwas größer wirken, als er eigentlich ist. Aubin arbeitet hier mit zwei Kollegen. Jeder hat seinen eigenen Stuhl und seine eigenen Kunden. Der Salon liegt in einer fensterlosen, etwas heruntergekommenen Passage. Vor der Tür rennen Kinder rum und stopfen sich Chips in den Mund. Frauen in langen, bunten Kleidern rufen sich über den Gang Dinge zu, die ich nicht verstehe. Es riecht nach frittierten Kochbananen. Obwohl ich in Brüssel bin, habe ich das Gefühl, weit weg zu sein. Irgendwo in Afrika. Matongi. In Kinshasa gibt es ein Viertel, das genauso heißt. Kongolesen haben den Namen in den 60er Jahren mit nach Brüssel gebracht. Der Friseursalon ist nicht der einzige in dieser Passage. Nebenan, gegenüber, auf der anderen Seite, überall wird rasiert, geschnitten, geflochten, gekämmt. Afrikanisches Haar gibt es in unterschiedlichen Stärken. Es gibt ganz feines Haar, lockeres Haar und dann gibt es krauses Haar. Mit dem könnte man einen Topf reinigen, so hart ist das. Josiane sitzt immer noch vor Aubins Spiegel. Sie kommt von der Karibikinsel Martinique, lebt aber schon lange in Brüssel. Alle paar Wochen kommt sie bei Aubin vorbei. Einen europäischen Friseur würde sie niemals an ihre Haare lassen.
Wenn man es nicht gewohnt ist, dieses Haar zu schneiden, dann kann man ziemlich wilde Sachen damit anstellen, die hinterher dann nicht besonders gut aussehen. Und übrigens schneidet man afrikanisches Haar trocken, anders als beim europäischen Friseur.
Genau das ist der Grund, warum hier in Matongi das Business mit den Friseurläden so gut läuft. Besser als alles andere. Weil niemand außerhalb der afrikanischen Community mit diesem speziellen Haar zurechtkommt. Und weil man sich hier trifft und quatscht und Neuigkeiten austauscht. Im Damensalon gegenüber flechtet eine Friseurin die kurzen Haare einer Kundin in kleine Zöpfe. Die aussehen, als würden sie direkt am Schädel kleben. Manchmal lassen die Frauen sich noch Extensions an diese Zöpfchen knüpfen oder sie ziehen eine Perücke darüber. Das mit den Zöpfen hat Josiane auch schon mal ausprobiert.
Ich war bei einer Freundin in Paris und sie meinte, komm, wir flechten dir mal Zöpfe. Und ich meinte noch, ach nee. Aber dann haben sie mir Zöpfe bis zu den Schultern verpasst.
Drei Freundinnen waren mehrere Stunden lang mit ihrem Haar beschäftigt.
Ich habe ihnen gesagt, ihr zieht zu sehr, das tut weh. Aber sie meinten, ach Quatsch, das wird schon.
Abends ist Josiane dann nach Brüssel zurückgefahren. Und schon im Zug hat ihr der Kopf wahnsinnig wehgetan.
Avant de me coucher, j'ai tout défait.
Noch bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich alle Zöpfe wieder rausgemacht. So sehr tat das weh. Das ist bestimmt Gewöhnungssache. Wenn du das von klein auf kennst, dann gewöhnst du dich wahrscheinlich dran. Bei den anderen sieht das fantastisch aus. Aber für mich ist das nichts.
Pour les autres, mais moi, pour moi non.
Da ist zu viel, das nicht funktioniert. Leute sind auf der Flucht. Kriege im Osten. Und dann die Sache mit den Frauen, die sie vergewaltigen. Sie töten. Sogar Kinder.
Wer?
Die Ruander.
Ist das wahr?
Ja, das ist echt krass.
Die Probleme im Kongo allein auf das Nachbarland Ruanda abzuwälzen, ist ein bisschen kurz gegriffen. Aber nun gut, wir sind hier beim Friseur. Aubin hat mal Medizin und Biologie studiert. In Kinshasa. Mit Ende 20 ist er nach Belgien gekommen.
Meine Familie ist arm, also hatte ich kein Geld, um hier zu studieren. Ich musste mir einen Job suchen und bin schließlich beim Haareschneiden gelandet.
Ich will noch etwas genauer wissen, warum Aubin Kikonka nach Brüssel gekommen ist. Als ich ihn frage, sagt er, um in Frieden zu leben, um meine Vision des Widerstandes voranzubringen und vor allem, um mehr über Demokratie zu lernen. Es ist nicht so einfach, mit Aubin über Persönliches zu sprechen. Ich weiß, dass er 5 Kinder hat und etwas außerhalb vom Zentrum wohnt. Und ich merke ihm an, dass ihm das Leid der Menschen in seiner Heimat echt nahe geht. Darum hat er auch eine Vision und will mit mir nicht plaudern, sondern über Politik reden.
Le problème majeur, c'est la mauvaise gouvernance.
Das größte Problem ist das miserable Regierungssystem. Das ist wirklich der Ausgangspunkt für das Unglück im Kongo, für die Kämpfe, die Vergewaltigungen, die Kriegsverbrechen. Zuallererst ist das die schlechte Regierung.
La mauvaise gouvernance.
Der Kongo ist eigentlich mehr als 6000 Kilometer entfernt. Aber hier in diesem Mini-Friseursalon im Matongé ist alles auf einmal so nah. Klar kenne ich die Nachrichten über diese völlig unübersichtlichen Konflikte im Kongo. Von Frauen, die systematisch zu Kriegszwecken vergewaltigt werden. Oder die Berichte über seltene Erden, die in unseren Smartphones und Laptops verbaut werden und aus kongolesischen Minen stammen. Aber ich habe mich dem noch nie so nah gefühlt wie hier in Aubins Friseursalon. Die engen Verbindungen zwischen dem Matongé in Brüssel und dem gleichnamigen Viertel in Kinshasa haben mit der kolonialen Vergangenheit Belgiens zu tun. Und das ist ein ziemlich hässliches Kapitel in der Geschichte. 1885 hatte der belgische König Leopold II. Den Kongo als seinen Privatbesitz deklariert. Zack, meins. Später wurde das Land dann zur Kolonie. Die Belgier wollten Kautschuk und Elfenbein. Dafür haben sie die kongolesische Bevölkerung brutal ausgebeutet. Das Land selbst hat die Kolonialherren nicht interessiert. 1960 wurde der Kongo dann unabhängig und war kein bisschen darauf vorbereitet. Die Folgen sind bis heute spürbar. Ein Afrika-Experte hat den Kongo mal ein nahezu staatenloses Gebilde bezeichnet, mit einer Ökonomie, die praktisch von militaristischen Kräften übernommen wurde. Die Machtelite ist total korrupt.
Wir haben angefangen, Haare zu schneiden. Das mit der Politik ist später dazu gekommen. Es gab diesen Moment, als ich jemanden frisiert habe, und dann kam die Nachricht, dass Nkunda die Menschen im Osten tötet, Frauen vergewaltigt.
Laurent Nkunda ist ein Rebellenführer in Afrika. Internationale Beobachter werfen ihm schwere Kriegsverbrechen vor. 2004 hatte er im Osten des Kongo Teile des Landes unter seine Kontrolle gebracht. Und das hat auch Aubin in seinem Friseursalon in Brüssel mitbekommen.
Und ich habe mich gefragt, was machen wir hier? Wir schneiden die Haare. Ich habe mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, hier zu demonstrieren. Und die Person, die mit mir hier war, meinte, klar.
Das muss wirklich eine krasse Situation sein. Du bist in Europa, dir geht es gut, du hast deinen Job als Friseur. Und gleichzeitig bekommst du immer wieder diese Horrornachrichten aus dem Land, in dem du geboren bist und in dem deine Familie noch lebt. Ein Land, in das du sofort zurückkehren würdest, wenn es nicht so absolut runtergewirtschaftet und perspektivlos wäre. Aubin wollte deswegen einfach mehr machen, als gelegentlich Geld in den Kongo zu schicken. Also hat er im Juni 2004 zusammen mit ein paar Freunden Flugblätter verteilt und eine erste Demonstration in Brüssel organisiert. An der kongolesischen Politik hat das nichts geändert. Aber dass Aubin hier in Brüssel Politik macht, nehmen seine Landsleute im Kongo auf jeden Fall wahr, sagt er.
Seit 2004 kann ich meinen Fuß nicht mehr auf kongolesischen Boden setzen. Da ist zwar noch die Familie, meine Eltern, und ich hätte große Lust, dahin zu reisen, aber das ist unmöglich für mich.
Ich merke, wie Aubin sich in Rage redet, wenn es um die Bodenschätze seiner Heimat geht und das weltweite Interesse von Seiten der Industrie. Er neigt aber auch dazu, die Dinge ein bisschen zu vereinfachen. Naja, wie das halt so ist, beim Stammtisch oder beim Friseur. Aber im Kern hat er recht. Der Kongo verfügt über große Wasserreserven und ist reich an Bodenschätzen, die auf der ganzen Welt gebraucht werden. Kupfer, Zinn, Kobalt, Gold, Diamanten, Koltan und Erdöl. Das Problem, von diesen Bodenschätzen profitieren nur einige wenige. Der Großteil der Bevölkerung lebt von weniger als $2 pro Tag.
Jetzt muss man dem Kongo mal helfen, mit den Kongolesen reden. Das ist das Problem. Man muss dem Kongo helfen, sich zu erheben. Man kann ihn nicht einfach diesen Mördern, diesen Kriminellen überlassen. Menschen, die von morgens bis abends töten.
Aubin wünscht sich einen Umschwung im Kongo, eine neue Regierung. Er sagt auch, er würde sich mehr Hilfe wünschen von Angela Merkel und von Ländern wie Belgien, Frankreich oder den USA. Und als erstes wünscht er sich eine funktionierende Justiz, der sich auch Politiker nicht entziehen können.
Was wir, die Kongolesen, wollen? Wir wollen, dass die Justiz über allem steht. Und darüber steht dann niemand mehr, der die Gesetze je nach Belieben ändern kann.
Während Aubin über den Kongo spricht, fährt er immer wieder mit dem Rasierer an Josians Haaren entlang. Zwischenzeitlich sehe ich, wie sie sorgenvoll dreinblickt, und ich frage mich, ob es die schrecklichen Dinge sind, die Aubin über den Kongo erzählt, oder ob sie Angst hat, dass er vor lauter Reden ihre Haare nicht mehr im Blick hat. Ich erfahre das nicht. Nach 20 Minuten ist Josiane fertig. Ziemlich schnell. Bei den Damen im Friseursalon gegenüber ist noch lange kein Ende in Sicht. Die verbringen teilweise einen ganzen Tag dort. Letztlich sei die Sache mit den Haaren auch eine Lebenseinstellung, sagt Josiane.
Also für mich persönlich ist das Zeitverschwendung. Aber ich glaube, das ist auch eine Geisteshaltung. Diese Frauen sind sehr entspannt. Warum nicht zum Friseur gehen, sich mit den Freundinnen treffen und diese 5 Stunden zusammen verbringen? Aber hier in Europa ist das irgendwie auch ein bisschen schwierig. Naja, umso besser, wenn es auch welche gibt, die das bis hierher bringen und uns zeigen. Zeit, das muss nicht immer Stress sein. Das kann auch Entspannung sein.
Auf Aubin warten noch andere Kunden. Und über den Kongo und die Politik hat er noch längst nicht alles gesagt. Je länger ich Aubin zuhöre, desto mehr wird mir klar. Abgesehen vom Politikwechsel im Kongo hat er noch ganz anderes im Sinn.
Alles, was ich hier gelernt habe, werde ich im Kongo umsetzen. Ich werde Ihnen zeigen, dass Sie Ihren Abfall in den Mülleimer werfen. Das werde ich machen. Man kann nicht einfach sein Kaugummi auf den Boden schmeißen. Ja, das ist wirklich mein Anliegen.
Der Friseur Aubin Kikonka wäre gerne der zukünftige Präsident des Kongo. Er erzählt mir, dass ihn Menschenmassen am Flughafen begrüßen würden, wenn wir jetzt beide in den Kongo reisen würden. Ich bin ein bisschen verwundert. Vor allem über die Vorstellung, dass hier ein zukünftiger Präsident gerade die Haare schneidet. Aber dann denke ich an einen Satz, den er heute schon mehrfach gesagt hat. Die Kongolesen sind Leute, die lachen und reden von morgens bis abends. Ob das auf alle Kongolesen zutrifft, da bin ich mir nicht so sicher. Auf Aubin Kikonka aber schon. Zumindest das mit dem Reden. Das ist wohl auch eine entscheidende Gemeinsamkeit von Politikern und Friseuren. Ich frage Aubin, wer denn dann hier die Haare schneidet, wenn er als Präsident zurück in den Kongo geht. Immerhin kommen Kunden wie Josiane extra zu ihm, weil er es so gut macht. Zum ersten Mal an diesem Tag lacht Aubin ein bisschen.
Das ist wie wenn ein Friseur stirbt. Die Haare werden immer weiter wachsen. Aber vor mir war jemand da und nach mir wird auch jemand kommen.
Donc avant moi, elle avait quelqu'un, après moi, elle aura aussi quelqu'un.
Einmal waschen, schneiden, herrschen. Vom Friseur zum Präsidenten, der es besser machen will im Kongo. Vera Pache hat Aubin Kikonka getroffen.
D-Radio Wissen, 100.
Hier vorne, da, über der Stirn, da sieht man deutlich die Kopfhaut durchschimmern. Da machst du nichts. Ist halt so. Gibt Leute, bei denen passiert das früher, bei mir passiert es jetzt. Und natürlich mache ich mir schon Gedanken morgens vorm Spiegel, wenn die Haare besonders doof liegen. Welche Frisur werde ich haben, so in 4 Jahren, wenn das schlimmer wird? Drüber kämmen? Oder ganz kurz, so wie die meisten, bei denen das mit der Glatze langsam losgeht. Mann, ich hatte doch immer lange Haare. Ich hatte Locken. Wie soll das werden? Felix Hutt hat sich zu einem anderen Schritt entschieden. Er ist 37 Jahre alt, Journalist, lebt in München und hat den Klopp gemacht. Er hat sich Haare transplantieren lassen. Hallo Felix.
Hallo Paulus.
Wie kam es zu der Entscheidung? So ähnlich wie bei mir, dieses Nachdenken über diese Lücke da?
Ich habe im August 2014 geheiratet und habe mir ein Jahr davor die üblichen Überlegungen gemacht und habe natürlich auch darüber nachgedacht, mit welchen Haaren ich vor den Altar treten soll. Da ich da seit 10 Jahren schon heftigsten Haarausfall hatte, den ich sehr gehasst habe, habe ich natürlich überlegt, okay, was kann ich tun?
Das klingt nach einer drastischen Entscheidung. Also man könnte ja vielleicht vorher einen Friseur konsultieren oder so und sagen, was man anderes machen kann. Wie sah es denn aus auf deinem Kopf 2013, also vor knapp 3 Jahren, dass diese drastische Entscheidung tatsächlich gefallen ist?
die berühmten Geheimratsecken haben sich immer weiter ausgebreitet und auch am Hinterkopf ist meine Platte immer größer und größer geworden. Und mit dieser Vertreterfrisur, wie ich sie immer nenne, hatte ich einfach keine Lust, vor ein Altar zu treten. Mit einer Glatze auch nicht. Und deswegen gab es für mich eigentlich nur die Möglichkeit, das operativ zu bewältigen.
Ja, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Also ich meine, es gibt ja Leute, die auch so heiraten und sagen, gut, so ist das Leben, damit komme ich klar. Wieso war das bei dir anders? Wieso hast du gedacht, da muss unbedingt operiert werden? Warum war das dir so wichtig damals?
Ganz ehrlich, ich bin eitel. Ich stehe da auch dazu. Ich habe mir damals immer den Fußballnationalspieler Sami Khedira vorgestellt. Der hatte schöne, volle, schwarze, lange Haare. Und mit so einer Frisur wollte ich auch heiraten. Und dann kam noch was Zweites dazu. Ich wollte mich einfach nicht der Natur beugen. Ich hatte keine Lust, die Platte und dann auch den Rückenpelz zu akzeptieren. Es ist ja auch so, dass dann nicht nur Haare ausfallen, sondern Haare an Stellen hinzukommen, wo man sie echt nicht brauchen kann. Und habe mir gedacht, wenn es eine Möglichkeit gibt, es zu verhindern, warum nicht?
So, und dann nehme ich mal an, hast du dich informiert, wie das geht und geguckt, was man da machen kann, oder wie?
Richtig, ja. Ich bin Journalist. Recherchieren fällt mir nicht schwer. Und dann habe ich recherchiert, habe mit Leuten gesprochen, die sich in der Szene auskannten. Die Schönheitschirurgie, die ist eine Szene, eine ganz eigene Welt. Und dann hatte ich tatsächlich von Jürgen Klopp gehört, der damals noch den BVB trainiert hat. Und der hatte sich das machen lassen und ich habe gesehen, es sah eigentlich ganz ordentlich aus. Und wenn jetzt schon einer aus dem Fußballmilieu dazu steht und das machen lässt, habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht auch machen? Und dann habe ich lustigerweise festgestellt, dass sein Chirurg in München lebt. Der war ganz offen und wir haben uns dann getroffen und da hat er mir dann mal erklärt, was man da machen kann.
Ja, und ich vermute mal, dass ich bei der Erklärung schon gesagt hätte, danke, nee, ich mach's doch nicht, weil das eine blutige Sache ist, so eine Haartransplantation, oder?
Klar ist eine blutige Sache, aber die Schönheitschirurgie will das natürlich verkaufen und verkaufst dir jetzt nicht so blutig, sondern die verkaufst dir relativ einfach und plausibel.
Wie wird es denn gemacht?
Es gibt zwei Methoden. Wenn man weniger Haarausfall hat, dann reicht es die sogenannte Einzelentnahme. Da nimmt der Chirurg dann aus dem Hinterkopf einzelne Haare mit ihrer Wurzel raus und setzt sie eben in die Stellen. Bei mir kam das überhaupt nicht in Frage, weil ich schon zu viele kahle Stellen hatte. Bei mir musste man die Streifenmethode anwenden. Bei der wird ein ganzer Haarstreifen hinten aus dem Hinterkopf rausgeschnitten, inklusive Haar.
Moment mal. Ein ganzer Haarstreifen wird aus dem Hinterkopf geschnitten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist dieser Streifen?
Der Streifen ist ungefähr daumendick und ist wirklich von Ohr zu Ohr. Wenn man ihn am Tisch sieht, sieht er aus wie so ein blutiges Kressebeet, wie man es aus dem Supermarkt kennt, wo man die Kresse ja mit der Erde zusammenkauft. Aber aus diesem Streifen kann man eben viel mehr Transplantate gewinnen und Grafts, wie das in der Fachsprache heißt. Und mit denen konnte man dann bei mir arbeiten.
So, Grafts, das heißt, wie stelle ich mir das vor? Das sind einzelne Haare dann wirklich mit Haarwurzel, die dann eingesetzt werden?
Richtig. Genau, das wird unter dem Mikroskop aus dem Streifen jedes einzelne Haar inklusive Wurzel rausgelöst. Das ist auch wie in der Botanik und wird dann eben eingepflanzt.
Ich bin ja auch Journalist, ne? Und ich habe mir dann auch mal angeguckt vor diesem Gespräch, wie das so aussieht. Und ich muss sagen, richtig furchtbar. Also ich hatte wahnsinnige Phantomschmerzen am Kopf, als ich das angeguckt habe. Das sieht aus, als ob das wirklich, wirklich total unangenehm ist und schmerzhaft. Hattest du keine Angst? Also die haben schließlich daran rumgeschnitten am Hinterkopf.
Ich hatte nicht wirklich Angst, weil der Chirurg mir versichert hat, dass das ein relativ leichter Eingriff ist. Kritische Fragen waren da irgendwie nicht angebracht, aber man muss auch zu deren Rettung sagen, ich wollte ja auch gar keine kritischen Fragen stellen. Ich hatte meinen Verstand längst ausgeschaltet. Ich wollte ja das durchziehen. Ich wollte ja einen neuen Kopf letztendlich.
Felix, kommen wir jetzt mal zum Tag X, also zu dem Tag, als dann ernst wurde. Kannst du das nochmal für uns sozusagen zusammenfassen? Wo sind wir?
Ich war in Düsseldorf in einer exquisiten Privatklinik an der Königsallee. Die Behandlung ist 1A, sehr viele Schwestern. Das ist fast wie in so einer schlechten Vorabend-Fernsehserie. Ich habe Cola bekommen für meinen Kreislauf. Ich war anfangs nervös, aber die haben mir das Gefühl gegeben, entspann dich. Ich war noch nie operiert worden. Ich wusste auch nicht, wovor ich Angst haben sollte. Ja? Nachdem ich dann in den Kittel gesteckt wurde und mich in den OP-Sessel gesetzt habe, dann hat mir halt der Chirurg erstmal 6 Betäubungsspritzen in den Hinterkopf gejagt. Und
krass, das ist mal ein guter Anfang.
Ja, und da habe ich dann schon gemerkt, das ist kein Spaß und auch kein Wellnessurlaub hier. Da wurde es mir ein bisschen schwindelig, aber es war alles noch im grünen Bereich. Als der dann mit dem Skalpell über meinen Hinterkopf gekratzt ist und ich irgendwie verstanden habe, dass der mir jetzt gerade den Kopf aufschlitzt, da wurde mir dann so schwindelig, dass mich zwei Schwestern halten mussten, sonst wäre ich aus dem Sessel gefallen. Also das war dann schon eine andere Sache.
Mhm, ich glaube, mir wäre es nicht anders gegangen. Ja.
Und als die dann das Stück Fleisch rausgeschnitten hatten und das auf den Tisch gelegt hatten, konnte ich auch gar nicht hinschauen. Ich weiß nur, dass der Fotograf, der dabei war, geschildert hat, dass das noch so gezuckt hat, weil das war wie so ein Hahn, den man den Kopf abgeschlagen hat. Die Nerven haben natürlich ja noch funktioniert und es hat sich so zusammengekräuselt. Und das war irgendwie sehr, sehr schwierig, ja, letztendlich.
Gut, der Fotograf ist wenigstens nicht umgekippt bei der Sache.
Der hat auch Cola getrunken, der hat auch Cola gekriegt für seinen Kreislauf. Der hat auch gemeint, er hat schon im Krieg fotografiert, das war nicht so schlimm.
So, also jetzt ist das Stück Haut raus, liegt da leicht zuckend auf dem Tisch, um Gottes Willen. Und wie geht's weiter? Also du hast Schmerzen wahrscheinlich.
Nee, die Betäubung war extrem stark. Ich habe in dem Moment eher Schwindelgefühle gehabt und habe dann nicht so viel von den Schmerzen gespürt. Aber die haben dann die Wunde hinten zusammengeklemmt. Dann bin ich in den Wartesaal gekommen, habe da wieder weiter fröhlich Cola getrunken. Und anschließend wurde die Wunde dann zusammengenäht. Das war der erste Schritt.
So, und dann ging es ja daran, dass das Ding auseinandergeschnitten wird und die eigentliche Transplantation findet statt. Wie war das dann für dich?
Ja, das war in demselben Raum, wo es entnommen wurde, saßen vier fleißige Schwestern und haben unter den Mikroskopen in der Zeit, in der ich im Wartezimmer war, eben die Transplantate sozusagen isoliert. Die wurden dann in so Petrischalen gelegt und ich bin wieder reingekommen, nachdem die Wunde zugenäht wurde. Wurde mir eben der vordere Kopfteil dann auch noch betäubt, also nochmal Betäubungsspritzen. Und dann hat er eben in die kahlen Stellen Löcher gestanzt. Und als er damit fertig war, haben dann zwei Schwestern begonnen, eben die Transplantate einzeln mit Pinzetten in diese Löcher einzusetzen.
Das waren aber viele Löcher, die da gestanzt wurden, oder?
Das waren über 2000 Löcher, die da gestanzt wurden, ja.
Wie war das denn dann für dich, als du aus der Behandlung rausgekommen bist? Hast du dann direkt den Gedanken gehabt, wow, jetzt geht's aufwärts?
Überhaupt nicht, nein. Ich habe zusätzlich noch starke Schmerzmittel bekommen und die haben mich dann direkt in den Flieger zurück nach München gesteckt. Ich hätte im Nachhinein auf jeden Fall ein paar Tage zur Beobachtung dort bleiben sollen, aus meiner Sicht. Und es ging dann schon im Flugzeug über den Wolken los mit dem Druck, dass die Betäubung langsam nachgelassen hatte. Und ich habe Schmerzen gehabt, wie ich sie noch nie in meinem Leben gehabt habe. Ich dachte, mir explodiert der Kopf.
Das klingt alles so grausam. Und wenn man die Fotos sieht, die der Fotograf dann gemacht hat, auch nachher von dir, du siehst aus, als ob du zusammengeschlagen worden wärst. Du hast einen total aufgeschwollenen, ganz merkwürdig aussehenden Kopf. Und auch das Gesicht sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Was ist da los?
Ja, der Chirurg hat, um die Nerven im Kopf nicht zu beschädigen, hat er die Kopfhaut mit Kochsalzwasser unterspritzt und das muss abfließen und da sieht man wirklich aus wie ein fürchterliches Monster ein paar Tage und kann nicht aus dem Haus. Allerdings ist das gar nicht das Schmerzhafteste. Das Schmerzhafteste ist tatsächlich der Wundschmerz an der Narbe. Das ist die absolute Hölle. Da haben mir nur sehr, sehr starke Schmerzmittel geholfen. Hab Urlaub genommen, hab zu Hause, da liefen gerade Olympische Winterspiele, hab mir das reingezogen und bin Gott sei Dank beim langweiligen Langlaufen ab und zu eingeschlafen, sonst hätte ich mich gar nicht ausruhen können.
Wie lange warst du außer Gefecht?
3 Wochen.
Wow. Mhm. Angefangen hat es alles mit diesem Blick im Spiegel und dem Gedanken, so will ich nicht heiraten. Ich will volles Haar, wenn ich vorm Traualtar stehe. War es das wert, diese Schmerzen wert? Hat sich tatsächlich was geändert? Bist du mit dem Resultat zufrieden?
Nein, ich bin nicht mit dem Resultat zufrieden. Ich habe zwar ein paar Haare mehr in meinen Geheimratsecken, aber das waren die Schmerzen auf gar keinen Fall wert. Und ich müsste jetzt eine zweite Transplantation machen, um wirklich von einer Verbesserung sprechen zu können.
Und kannst du dir das vorstellen?
Nein, auf keinen Fall. Ich würde auch niemand dazu raten. Das ist eine sehr sensible Gegend des Körpers. Hinten am Hinterkopf verlaufen Nervenstränge, die werden durchtrennt bei der Operation. Ich hatte anfangs Gleichgewichtsprobleme und habe bis heute Gleichgewichtsprobleme. Ich habe auch teilweise taube Stellen. Ich streiche mir jetzt gerade, während wir sprechen, über meinen Hinterkopf und spüre da nichts. Es ist ziemlich taub, meine Platte.
Nur hast du ja so ein Stück, hast du beschrieben, aus dem Hinterkopf rausgenommen gekriegt, ein Stück Haare. Sieht man das noch? Hast du da diese Narbe wirklich sichtbar?
Genau, das ist ein weiterer Punkt, den ich auch wahnsinnig kritisiere. Mir wurde gesagt, die Narbe wird irgendwann unsichtbar, die wird verheilen. Aber wenn ich Glatze trage, was ich zurzeit oft tue, dann sieht man die Narbe sehr deutlich. Leute sprechen mich an, glauben, ich hatte irgendwie eine Gehirn-OP, einen Gehirntumor oder manche, ich sehe aus, als hätten eine Stahlplatte da eingesetzt. Also es ist auch optisch leider eine sehr, sehr schlimme Erinnerung für mich. Es ekelt mich förmlich, wenn ich beim Friseur sitze und jemand und der Friseur nach der Rasur mir hinten irgendwie den Spiegel hinhält und sagt, schau mal, so toll ist die Rasur geworden. Dann bin ich immer etwas traurig, weil ich dann natürlich die Narbe sehe.
Also ein kompletter Reinfall für dich, dieses ganze Ding.
Hirnverbrannt. Einfach hirnverbrannt war ich.
Und dann nichts, was du mitnehmen kannst, positiv, sondern alles nur...
Doch, ich kann was Positives mitnehmen, aber das ist weniger auf dem Kopf zu sehen als im Kopf. Das ist einfach eine psychologische Erkenntnis über mich selber, dass ich so eine Operation nicht mehr brauche. Aber das musste ich halt auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise kennenlernen. Viele sagen ja immer, das Äußere ist unwichtig.
Und die Hochzeit war schön, ja?
Eben, die Hochzeit war super und die wäre auch super gewesen ohne die Operation.
Danke Felix für das Gespräch.
Ich danke dir.
D-Radio Wissen, 100.
So, gut. Jetzt nochmal hinten schauen, im Nacken. Na, das passt doch. Fallen gut, oder? Haare. Die Welt ist ein Salon. Danke an alle, die am Zuschnitt dieser Sendung beteiligt waren. Elie Fee hat die Queen von Salonia besucht. Vera Pache war im Salon von Aubin Kikonka. Insa Backe war im Salon, in dem Hunde frisiert und Geister begrüßt werden. Und Felix Hutt hat uns von seiner schmerzhaften Lektion erzählt, der Haartransplantation. Danke auch an Nora Hespers online und Max Burbach in der Technik. Vielen Dank an Julia Rosch, Redakteurin dieser Sendung. Wenn ihr was loswerden wollt, eure Geschichten zum Beispiel, die Geschichten vom Leben oder vom Friseur, wovon auch immer, mail@deradiowissen.de ist die Adresse dafür. Und nicht vergessen, 100 Podcast abonnieren, unbedingt. Gleich macht Till Opitz eine Stunde Liebe in D-Radio-Wissen. Schluss mit Kuschelsex heißt es bei ihm. Zu Gast Theresa Bäuerlein. Sie hat mit ihrem Freund zusammen ein Jahr Sexratgeber gewälzt, damit der Sex wieder spannender wird. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio-Wissen 100.
Also die Produzentin, mit der ich gerade die Geschichte aufgenommen habe, meinte, ich glaube, mein Bruder geht auch zu der Tina. Das muss dieselbe sein. Der erzählt nämlich immer wilde Geschichten vom Friseur. Und ich bin mir sicher, das kann nur die Tina sein. Und der Kreis schließt sich auch so ein bisschen bei der Investmentbanker-Bitch. Da war ich mir sicher, als ich gegangen bin, die bleibt, glaube ich, noch ein bisschen länger zum Stammtisch für die Sapiosexuellen und Ästheten und ist damit so der zweite Beweis dafür, dass das Tina-Universum universal ist und dass zumindest jeder schon mal irgendwie über eine Ecke davon gehört hat.
Was ich wirklich witzig fand, war, dass sie in einem Moment erzählt hat, wie sie die komplette Geburt eines Kindes von einem Freund erlebt hat. Die ganze Nacht durch, hat sich mehrmals umziehen müssen und war am Morgen völlig durchgeschwitzt, hat den Freund angerufen und gesagt, sag mal, ist euer Kind dann und dann gekommen? Und es passte auf die Sekunde ganz genau, war ein bisschen spooky. Und kurz danach sagt sie, ey, übrigens, Insa, hast du eigentlich schon Lotto gespielt? Ich muss meinen Schein noch abgeben, so und so viele Millionen im Euro-Jackpot. Als ich dann gefragt habe, sag mal, kannst du da nicht irgendwas für uns tun, dass das läuft? Nö.
Ich war schon oft im Mathe-OMG und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, fällt mir wieder auf, dass sich irgendwie alles total häufig verändert. Irgendwelche Läden schließen, andere Läden eröffnen wieder neu. Aber mir ist das erst so richtig aufgefallen, als ich mal eine Stadtführung mit Alain Pezzi dort gemacht habe, dass tatsächlich eine Sache sich dort überhaupt nicht verändert. Und das sind die Friseursalons. Die gibt's immer.
Hair business is like the number one business left for Africans, which cannot be overtaken by other people. For other people, but no one can really manage the African hair.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.